Herzlich willkommen hier bei Talking Disco. Es folgt Teil 2 des Vortrags von Bafta Szabo.
Also wie verstehen wir den Rassismus sozusagen im Kontext des Kapitalismus? Rassismus kann ein funktionales Moment im Kapitalismus haben, also indem er die Ausbeutung und auch Überausbeutung einer bestimmten Gruppe an ArbeiterInnen rechtfertigt und rationalisiert, naturalisiert er eben genau dieses soziale Verhältnis. Und insbesondere für europäische ArbeiterInnen und KleinbürgerInnen ist es einfach, sich so einer rassistischen Ideologie zu bedienen, weil es das vermeintlich Einzige ist, was sie davon abhält, in die unterste Stufe der sozialen Hierarchie abzurücken. Also die Aufrechterhaltung dieser Rassenschranke schützt sie so ein bisschen davor, sich nicht ganz unten in der Gesellschaft zu befinden. Die Arbeiterklasse wird also faktisch materiell ausdifferenziert. Also es ist nicht nur eine ideologische Ausdifferenzierung, sondern die beruht schon auch auf realen geschaffenen Unterschieden und auch einer realen Hierarchisierung, die existiert. Durch die Identifikation mit der rassistischen Ideologie und der Überlegenheit, die in so einer rassistischen Ideologie formuliert wird, wird die Arbeiterklasse aber auch weiter politisch entsolidarisiert. Also Rassismus zersetzt Klassenbewusstsein, indem so eine Identifikation mit der eigenen Ethnie, Rasse, Nationalität, was auch immer, in den Vordergrund gestellt wird, vor so eine Klassensolidarität. Und das ist natürlich nicht etwas, was auf diese Weise starr ist. Also ich hatte schon vorhin auf diese wilden Streiks der GastarbeiterInnen verwiesen, bei der auch deutsche Kolleginnen gestreikt haben und gemeinsam mehr für alle gefordert wurde. Aber das ist das, was die rassistische Ideologie verhindert, dass diese Art von Mobilisierung sozusagen stattfinden kann, oder das ist zumindest der Versuch. Was aber auch passieren kann, ist, dass so eine rassistische Ideologie umschlägt und sich verselbstständigt und deswegen nicht nur nicht funktional ist für den Kapitalismus, sondern auch sich gegen die Interessen des Kapitals sehr direkt wenden kann. Das lässt sich, finde ich, am besten an dem deutschen Genozid an den Herero und Nama beobachten. 1904, der erste Genozid des 20. Jahrhunderts, bei dem die deutschen SiedlerInnen im heutigen Namibia zu so einem Rassenkrieg gedrängt haben, der vor allem auch durch so eine rassistische Konkurrenz motiviert war. Und wenn man sich mal den Briefwechsel anschaut zwischen Lothar von Trotha, der den Genozidbefehl am Ende gegeben hat, und Theodor Leutwein, der sein Vorgänger war, diskutieren die sozusagen noch darüber. Leutwein meint, nee, wir brauchen die noch als Arbeiter, vor allem als kleine Viehzüchter. Und Leutwein will aber unbedingt diesen Rassenkrieg, auf den auch die SiedlerInnen drängen. Und dass am Ende dieser Genozid der Ausgang war, zeigt ja, dass auch gegen Arbeitskräftebedürfnisse des Kapitals, also dass der Rassismus auch gegen Arbeitskräftebedürfnisse des Kapitals agieren kann und auch ein Stück weit eine Eigendynamik entwickelt. Also ökonomische Überlegungen können so eine Irrationalität des Rassismus auch nicht unbedingt abschwächen oder verhindern. Also man muss es auch wirklich so zynisch sagen, rassistische Gewalt ist auch eine Vernichtung von Arbeitskräften. Also das ist nicht im Interesse des Kapitals. Und ich glaube, dass das wichtig ist, das zu verstehen, um auch zu verstehen, warum es teilweise sowas wie einen liberalen Antirassismus gibt. Also innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft muss sich gleichzeitig, also Gleichheit und Ungleichheit muss sich so ein bisschen die Waage halten. Das Kapital ist nicht farbenblind. Also es ist auf eine Ausdifferenzierung der Arbeiterklasse auch angewiesen, um sich selber zu stabilisieren, um die Profitraten auch hochzuhalten. Aber das darf sozusagen nicht so weit umschlagen, dass es sich sozusagen um eine reale, materielle Vernichtung von Arbeitskräften für das Kapital handelt. Und das ist eigentlich genau das, was den Rassismus kennzeichnet, diese Dialektik von Ausbeutung und Vernichtung, die teilweise auch widersprüchliche Logiken haben. Und das steckt aber beides im Rassismus und es findet eigentlich beides auch immer gleichzeitig statt. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass das diese Beidseitigkeit auch wichtig ist, um zu verstehen, was eigentlich für einen Antirassismus notwendig ist, weil es manchmal die Tendenz gibt, nur eine der beiden Seiten zu betonen. Also nur die Seite der Ausbeutung oder nur die Seite der Vernichtung. In diesem Spannungsverhältnis befindet sich eigentlich so ein liberaler Antirassismus. Also das ist ja was, was man häufig als Argumentation hört. Ihr habt wahrscheinlich diese Aussage von Friedrich Merz über das Stadtbild mitbekommen. Also dass man so ein Störgefühl im Stadtbild hat und allen ist klar, dass er damit meint, es gibt zu viele Ausländer. Das konkretisiert er dann am nächsten Tag auf der Bundespressekonferenz. Wenn das deutsche Kapital aber Angst hat, dass plötzlich keine Migranten mehr in Deutschland sind und sie deswegen keinen flexiblen Zugriff auf Arbeitskräfte mehr haben, dann muss er denen aber trotzdem noch versichern, das hat er dann eine Woche später gemacht, nee, keine Angst, Arbeitskräftemigration wird natürlich in Deutschland weiter zugelassen. Also das meine ich mit, zu rechts darf auch nicht werden und es braucht trotzdem diesen Zugriff auf Arbeitskräfte und deswegen gibt es dann auch manchmal so, das ist ja sowas, was von den Grünen häufig kommt, das hat Ricarda lang mal Friedrich Merz vorgeworfen, der will gar nicht das Beste für Deutschland. Ich will das Beste für Deutschland und deswegen weiß ich, wir brauchen Migranten. Und das ist dieser liberale Antirassismus. Also Migranten werden auf ihre Nützlichkeit als Arbeitskräfte reduziert und das ist dann eine positive Wertschätzung, die sie erfahren. Und da streiten sich eigentlich nur zwei Seiten des Rassismus. Also einer, der Migranten ausbeuten will und der andere, der sie abschieben oder vernichten will. Und beides, in beidem steckt eigentlich eine Menschenverachtung und beides funktioniert auch nicht untereinander. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall wichtig, diese Art der Argumentation auch zurückzuweisen und auch zu verstehen, warum diese Rhetorik natürlich auch in bestimmten, gerade liberaleren Fraktionen auch populär ist. Also die letzte Ampelregierung hat sich diesen Liberalismus ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und wenn man sich mal den Koalitionsvertrag durchgelesen hat, der war sehr progressiv geschrieben, überall die richtigen Begriffe, wird mehr Geld zur Verfügung gestellt für antirassistische Programme und gleichzeitig heißt es dann ein paar Absätze später, dass es eine Rückführungsoffensive gibt, also Abschiebungen sollen hochgefahren werden. Und ich meine, das ist tatsächlich auch passiert. Also im Jahr 2024 wurden ungefähr 20.000 Menschen aus Deutschland abgeschoben und das ist ein Anstieg von 20% zum Vorjahr. Also Olaf Scholz hat sich auf jeden Fall durchgesetzt, als er meinte, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Und das ist sozusagen diese liberale Seite. Aber auch in linken Zusammenhängen, wo ein radikaler Antirassismus natürlich gefordert wird, merkt man, dass der Antirassismus, der dann real existiert, trotzdem einer ist, der so ein bisschen auf liberalen Grundlagen beruht. Also in den letzten Jahrzehnten ist ein Antirassismus entstanden, der sich vor allem auf diese Frage des Bewusstseins konzentriert, der Rassismus durch so eine Vorurteilspädagogik aushebeln will, der sehr darauf ausgerichtet ist, dass Menschen wieder innerlicher werden, ihren eigenen Rassismus hinterfragen, ihre eigenen Privilegien hinterfragen und sehr sozusagen von dieser Bewusstseinsebene ausgehen. Das heißt nicht, dass das nicht auch irgendwie wichtig ist, solche Sachen zu machen, aber das ist so der Antirassismus, den es gab. Das ist auch der Beginn der Auseinandersetzung von mir und Eleonora, als wir unseren Sammelband herausgegeben haben, dass wir selber in der antirassistischen Linken aktiv sind und dann merken, okay, da ist irgendwie so ein Störgefühl und versuchen, das uns irgendwie zu erklären, indem wir analysieren, okay, was ist eigentlich Rassismus? Also wie wird in linken Zusammenhängen Rassismus eigentlich verhandelt und was gilt dort als Antirassismus? Und das ist eben einer, der vor allem Fragen von so Bewusstsein und Identität zentriert hat und weniger Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis innerhalb des Kapitalismus verstanden hat. Dann bilden sich da zum Beispiel so Konzepte wie Allyship heraus, also sowas wie Verbündetsein. Das ist ein Konzept, was aus den USA nach Deutschland übertragen wurde, wie viele von den Kategorien, mit denen in so einem deutschen Antirassismus umgegangen wird. Allyship heißt sowas wie Verbündetsein und bezeichnet eigentlich die Position, die Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, in so einem Antirassismus haben. Also weil sie selber nicht von Rassismus betroffen sind, können sie eigentlich nie wirklich selber antirassistisch sein. Und deswegen können sie nur Verbündete von Menschen sein, die Rassismus erleben. Und das ist einer der Kategorien sehr stark auf die Identitätsebene reduziert. Also der Gegenvorschlag, den wir machen, ist von Genossenschaftlichkeit auszugehen, also einem Selbstverständnis, was nicht die Identität ins Zentrum stellt, sondern die politische Perspektive und die Aussicht darauf, was wir eigentlich machen müssen, um Rassismus abzuschaffen. Was nicht heißt, dass Identitäten nicht auch wichtig sind, weil die reale Erfahrung natürlich auch unterschiedliche Ausgangslagen in der Politisierung schafft und auch in der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Also dass überhaupt sowas wie Identitätspolitik in der Linken aufkommt, hat schon auch mit Fehlern innerhalb der Linken zu tun und auch mit Leerstellen, zumindest in der sozialistischen Linken insgesamt. Das heißt, einer Linken, die Fragen wie Rassismus eher stiefmütterlich behandelt hat und dies nicht geschafft hat, die unterschiedliche Kategorien von ArbeiterInnen in ihre Bewegung aufzunehmen, beziehungsweise spezifische Probleme, die manche Gruppen von ArbeiterInnen eben haben, im Besonderen aufzunehmen. Und deswegen in den USA der 70er Jahre zum Beispiel entsteht das Konzept von Identitätspolitik tatsächlich innerhalb einer marxistischen Linken damals noch. Die versuchen innerhalb der Antikriegsbewegung, in der Gewerkschaftsbewegung zu betonen, dass sozusagen die Lebensrealitäten von bestimmten ArbeiterInnen, damals schwarze Menschen, Frauen und vor allem schwarze Frauen, mal anders sind als die weißer Männer. Also es geht sozusagen um die Frage, wie unterschiedliche Teile der Arbeiterklasse ihre eigene Klasse erfahren. Das hat sich mittlerweile losgelöst davon. Also es geht jetzt nicht mehr um unterschiedliche Lebensrealitäten innerhalb der Arbeiterklasse. Und was man auch ergänzen muss, ist, dass innerhalb von so einer antirassistischen Identitätspolitik, an der ich schon eine Kritik habe, aber auch mal eine Lanze für die zu brechen, ist, dass die Zeit, in der sich das herausbildet, 60er, 70er Jahre in den USA, wenn man von schwarzen Menschen gesprochen hat, hat man immer von Menschen in der Arbeiterklasse gesprochen. Es gab damals sowas wie ein schwarzes Bürgertum nicht. Das sieht jetzt 2025 anders aus. Jetzt gibt es viele schwarze Milliardäre, es gibt ein politisches Establishment, Establishment, es gab einen schwarzen Präsidenten. Das gab es in den 60er, 70er Jahren noch nicht. Das ist kurz nach der Abschaffung der Segregation. Das heißt, das, was die dort verhandeln, ist alles Fragen, die Menschen innerhalb der Arbeiterklasse sich eigentlich stellen. Und das wurde damals nicht so explizit verhandelt, weil es selbstverständlich war, damals so darüber nachzudenken. Also wenn man von schwarzen Menschen ausgegangen ist, waren das alles Menschen in der Klasse. Das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall und diese Ausdifferenzierung hat es gegeben. Und interessanterweise sind diejenigen, die sich dieser Art von Argumentation bedienen, häufig eben dieses schwarze Bürgertum, das das benutzt, um mit antirassistischen Positionen ihre eigene Position auch weiter gesellschaftlich zu behaupten. Und das ist auch die Art, wie das dann nach Deutschland übertragen wurde. Also als ein Land, was eine sehr junge antirassistische Bewegung hat, ich würde sagen, die gibt es in Deutschland so seit den 90er Jahren erst und in der viel natürlich um Auseinandersetzung um Migration zum Beispiel entstanden ist, aber viel auch einfach aus den USA platt übertragen wurde. Das merkt man zum Beispiel daran, dass oft mit so Akronymen wie BIPOC gearbeitet wird, also Black People, Indigenous People, People of Color. Wer sind in Deutschland die Indigenen? Ist es eine Gruppe, die von Rassismus betroffen ist? Schwarze Menschen haben hier keine bestimmte Geschichte der Sklaverei. Und funktioniert es hier überhaupt, Rassismus in Weiß und Nicht-Weiß zu übertragen? Die Deutschen nehmen es ja schon so ein bisschen genauer mit dem Rassismus. Das heißt, es gibt da auch innerhalb weißer Menschen so eine Ausdifferenzierung. Ich finde, das lässt sich in den letzten Jahren auch sehr gut beobachten. Also der älteste Kolonialrassismus in Deutschland ist wahrscheinlich der antislawische Rassismus, der sich so gegen Menschen aus Osteuropa richtet. Und ich finde das interessant, wie leicht der mobilisierbar ist, auch im Kontext von, also du hast ja am Anfang über so Militarisierung und das ist ja auch so das politische Thema dieser Zeit im Kontext des Krieges in der Ukraine. Und ich finde es auf jeden Fall interessant, wie schnell es in Deutschland möglich war, diesen Rassismus gegen Menschen aus Osteuropa, da spezifisch auf Russland zugezogen, zu mobilisieren. Ich habe mal, ich glaube, es war Maischberger oder Anne Will, ich weiß es nicht, einer von diesen ARD-Talkshows, da war so eine NATO-Strategin, die dann irgendwie erzählt hat, okay, die Ukrainer, das sind Europäer, die stehen uns wertemäßig nah. Bei den Russen, die haben sich so gemischt mit den Mongolen im Osten, die sind ein bisschen barbarischer, das sind keine richtigen Europäer. Ich fand es interessant, die hat die Grenze natürlich so ein bisschen weiter Richtung Osten gesetzt, als es vielleicht die alten deutschen Kolonialrassisten meinten, die meinen dann häufig noch so. Aber ich bezweifle, dass die meisten Deutschen, die zwischen Russen, Ukrainern, Polen wirklich qualitativ unterscheiden können. Ich glaube, diese Art von rassistischer Mobilisierung geht sehr leicht von der Hand. Und auch, wenn ich es falsch finde, Rassismus nur aus so einer kolonialen Kontinuität zu erklären, finde ich sehr offensichtlich, wie flexibel man auf so alte Rassismen zurückgreifen kann, die heute eigentlich total aus der Zeit gefallen wirken. Also das meine ich mit, eigentlich redet man heutzutage nicht mehr so. Aber wenn das politisch nützlich ist, ist es total leicht, diesen Rassismus zu mobilisieren. Und dann steht der auch irgendwie sehr unmittelbar gesellschaftlich zur Verfügung. Also die meisten Menschen haben direkt Bilder dazu im Kopf. Die wissen, was damit gemeint ist. Die können damit irgendwas assoziieren. Also so funktioniert es natürlich auch über Bilder, die wir alle schon mal irgendwie vermittelt bekommen haben, die für uns alle abrufbar sind und deswegen deswegen plausibel erscheinen. Ich glaube, das ist eigentlich das, was am Rassismus, das, was ihn am flexibelsten einsetzbar macht, ist, dass er häufig dadurch, dass er ein Stück weit auch eine gesellschaftliche Realität abbildet, dass er sehr plausibel für die Leute erscheint. Und das macht ihn zu einem sehr guten Mobilisierungsfaktor, weil Aufgabe eines Antirassismus wäre es natürlich, die Verhältnisse, die dahinter stehen, offenzulegen und Menschen für einen solidarischen Kampf miteinander zu mobilisieren. Aber das ist ein bisschen schwieriger als so Bilder anzurufen, die die meisten Leute irgendwie medial schon mal ein bisschen mitbekommen haben. Ich würde vielleicht noch mal eine Sache ergänzen zu der Frage von Marxismus. Ich würde sagen, also warum ist es wichtig, mit Marxismus Rassismus zu verstehen? Ich glaube, dass die politische Ausgangssituation sich so ein bisschen verändert hat. Also vor ein paar Jahren, als Eleonora und ich angefangen haben, unser Buch herauszugeben und zu genau diesen Themen zu arbeiten, war es noch sehr unbeliebt, sich als marxistisch zu bezeichnen in antirassistischen Zusammenhängen. Also Marxismus galt immer so ein bisschen als die Ideologie des weißen Mannes. Und da gibt es ganz viele Leerstellen, Fragen wie Rassismus oder auch Patriarchat tauchen da drin eigentlich gar nicht so wirklich auf. Und deswegen ist es gar nicht so richtig nützlich für uns, um Verhältnisse damit zu analysieren. Und damals mussten wir das sozusagen noch sehr leidenschaftlich betonen. Ich habe mal eine Rezension zu unserem Buch gelesen, bei der jemand meinte, warum wir auf jeder zweiten Seite betonen, dass wir Sachen aus einer marxistischen Perspektive beleuchten, weil man das damals musste. Und ich würde sagen, dass das jetzt nicht mehr so kontrovers ist. Zumindest höre ich diesen Standpunkt nicht mehr so oft und es gilt nicht mehr als so kontrovers, sich innerhalb so einer antirassistischen Linken zumindest als marxistisch zu bezeichnen oder mit marxistischen Ansätzen Sachen zu analysieren. Deswegen würde ich sagen, gab es da schon eine Verschiebung. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, welches Verständnis Verständnis von Marxismus wir dem eigentlich zugrunde legen, nämlich nicht einem, bei dem wir einfach die Sachen, die Marx geschrieben hat, nehmen und eins zu eins auf jetzt übertragen, oder bei dem wir gucken, okay, was hat er eigentlich inhaltlich herausgearbeitet, und das versuchen wir als, also die, der Marxismus ist einfach das, was Marx geschrieben hat oder sowas, sondern dass er und Engels eigentlich eine Methode anwenden, die sich übertragen lässt auf unterschiedliche Fragen, auf unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche, mit der wir sowohl Rassismus verstehen können, als auch koloniale Verhältnisse oder auch Patriarchat. Und mit dieser methodischen Grundlage in einer Tradition stehen von Menschen, die das ja auch schon historisch gemacht haben. Also ich finde es sehr geschichtsvergessen, vom Marxismus als der Ideologie des weißen Mannes auszugehen, wenn wir davon ausgehen, dass er ja vor allem deswegen noch lebendig ist, weil er in sehr unterschiedlichen Ländern dieser Welt, vor allem eigentlich in Ländern des globalen Südens, praktisch angewandt und weiterentwickelt wurde. Und wenn wir davon ausgehen, dass, ich meine, es hat noch nie eine erfolgreiche sozialistische Revolution in einem entwickelten Land gegeben. Also es waren alles unterentwickelte, halbkoloniale Länder, also bis auf Russland, aber Russland war unterentwickelt. Und deswegen finde ich, also Marxismus als so eine eurozentrische Ideologie zu verstehen, ist sowieso falsch, aber eigentlich müsste man das ja umdrehen. Also eigentlich müsste man fragen, ob sich diese Ideologie auf Europa übertragen lässt, weil die Frage ist, wurde es hier schon praktisch angewandt, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern außerhalb Europas, in denen er praktisch angewandt wurde und deswegen auch lebendig ist. Also nicht als einfach theoretische Gedankenkonstruktion, sondern als praktische Bewegungen, als lebendige sozialistische, kommunistische TheoretikerInnen, die das im Kontext ihrer eigenen Gesellschaft jeweils getan haben. Und das ist auch unser Verständnis davon. Also so, da sehen wir eigentlich unsere Aufgabe. Und der Sammelband, den wir rausgegeben haben, die Diversität der Ausbeutung, der versucht das in Bezug auf den Antirassismus. Also der versucht unterschiedliche Bereiche, die dem Rassismus verbunden sind. Also diese Analyse, die ich jetzt hier gemacht habe, kann man auch als Text nochmal in dem Buch nachlesen. Genau, da wird es gerade hochgehalten. Und dann gibt es noch verschiedene andere Texte, in denen wir das Verhältnis von Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus beleuchten in Deutschland, Grenzregime, EU, Imperialismus, also Deutschland sozusagen innerhalb der EU mit Arbeitskräfteaneignung aus Osteuropa und wie das mit antiziganistischen Diskursen zum Beispiel zusammenhängt, die Geschichte rassistischer Polizeigewalt in Deutschland, die Polizei auch als Institution, die Klassengesellschaft aufrechterhalten und organisieren soll, und viele andere Texte. Also das ist eigentlich der Anspruch, mit dem wir da herangegangen sind.
In diesem Sinne gilt wie immer, gehabt euch wohl und nicht unterkriegen lassen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco.
Disco.
Talking Disco.